Manchmal merken wir erst im Rückblick, wie sehr uns die Menschen geprägt haben, mit denen wir eng zusammen waren, im Guten wie im Schwierigen. Ähnlich ist es mit geistlichen Einflüssen, was wir aufnehmen, mit wem wir uns innerlich verbinden und wie wir mit Schwachen umgehen, formt unser Leben vor Gott. In 5. Mose werden diese Zusammenhänge überraschend konkret. Gott spricht über Essen, Beziehungen, Schulden und Armut und zeichnet darin eine Linie, wie sein Volk inmitten einer gefallenen Welt heilig, bewahrt und freigebig leben kann. Heilige Ernährung, mit wem wir uns innerlich verbinden. Die ausführliche Speiseordnung in 5. Mose 14 wirkt auf den ersten Blick fremd, Listen von Tieren, detaillierte Unterscheidungen zwischen rein und unrein, bis hin zu Huf- und Kaufverhalten. Doch mitten in dieser Aufzählung leuchtet eine einfache Begründung auf, denn ein heiliges Volk bist du dem Herrn, deinem Gott. Die Auswahl der Speisen ist nicht zufällig, sie ist auf die Identität des Volkes bezogen. Gott schützt seine Heiligkeit in seinem Volk, indem er regelt, was in es hineinkommt. Nahrung ist nicht nur Treibstoff, sie wird Teil dessen, was wir sind. Genauso sieht Gott auch unsere inneren Verbindungen, wer uns prägt, wem wir zuhören, wessen Geist wir in uns hineinlassen, wird auf Dauer Teil unseres inneren Stoffwechsels. Im Licht des ganzen Buches 5. Mose wird deutlich, dass es nicht nur um rituelle Reinheit geht, sondern um Bewahrung vor Abfall. Kurz zuvor heißt es, und nichts von dem Gebannten soll an deiner Hand haften bleiben, damit der Herr sich von der Glut seines Zornes abwende und dir Barmherzigkeit erweise und sich über dich erbarme und dich mehre, wie er es deinen Vätern geschworen hat. Was an der Hand haftet, findet am Ende den Weg ins Herz. Kontakte, die vom Herrn wegziehen, bleiben nicht äußerlich, sie hinterlassen Spuren in unseren Maßstäben, in unserer Freude an Gott, in unserer Sicht auf das Gemeindeleben. So wie der Körper unmerklich durch tägliche Mahlzeiten geprägt wird, werden wir seelisch und geistlich von dem geformt, womit wir uns umgeben. Die heilige Speiseordnung zeigt, welche Menschen unrein und welche rein sind, sie ist für das Volk Gottes im Umgang wichtig, damit es geheiligt bewahrt wird. Nach Gottes Auffassung ist Menschenkontakt gleichzusetzen mit Essen, also etwas als erhaltende Substanz in uns aufzunehmen. Als Gottes heiliges Volk müssen wir nicht nur auf Spaltung und Abfall achten, sondern auch auf die Art von Menschen, mit denen wir Umgang pflegen. Dieser Zusammenhang lässt die Speiseordnung zu einem Spiegel unserer Beziehungen werden. Manche Menschen tragen, oft unbewusst, die Bitterkeit vergangener Verletzungen, den Geist der Spaltung oder die Faszination für spekulative Lehren in sich. Andere atmen Vertrauen, Einfachheit vor Gott, Liebe zur Wahrheit. Beide Arten von Speise sind anziehend, das Schrille, Anklagende ebenso wie das Stille, Treue. Doch über die Jahre werden wir dem ähnlich, was wir innerlich essen. Die Unterscheidung von reinen und unreinen Tieren stellt uns nicht vor ein System der Abgrenzung, sondern vor die Frage, welche Art von Geist nähre ich in mir? Welchen Stimmen gebe ich Gewicht? Gott ruft nicht zur Isolation, sondern zu wacher Gemeinschaft. Die Kinder Israels sollten mitten unter den Nationen leben und doch als heiliges Volk erkennbar bleiben. So werden auch wir in eine Welt voller Stimmen gesandt und doch bewahrt, wenn wir unsere inneren Mahlzeiten bewusst wählen. Es ist ein stiller, aber kraftvoller Trost, der Herr kennt die unsichtbaren Fäden, die unsere Seele binden, und er führt behutsam in Beziehungen hinein, die uns aufbauen, reinigen und in der Liebe zu Christus vertiefen. Wo du spürst, dass eine Verbindung dir den Geschmack an Gottes Weg nimmt, darfst du wissen, Gott hat dich nicht der Verwirrung überlassen, sondern ruft dich zu einem Umgang, der deine Heiligkeit bewahrt und dein Herz neu für ihn erwärmt. Ihr dürft keinerlei Aß essen. Dem Fremden, der in deinen Toren wohnt, magst du es geben, dass er es isst, oder du magst es einem Ausländer verkaufen, denn ein heiliges Volk bist du dem Herrn, deinem Gott. Und nichts von dem Gebannten soll an deiner Hand haften bleiben, damit der Herr sich von der Glut seines Zornes abwende und dir Barmherzigkeit erweise und sich über dich erbarme und dich mehre, wie er es deinen Vätern geschworen hat. Im Alltag heißt das, unsere geistliche Ernährung geschieht nicht nur durch Predigten und Bibellesen, sondern auch durch Gespräche, digitale Kanäle, vertraute Runden nach dem Gottesdienst und die Stimmen, die wir an unser Herz heranlassen. Wenn wir spüren, dass bestimmte Einflüsse Misstrauen sehen, die Freude an der Gemeinde dämpfen oder das Wort Gottes relativieren, dürfen wir innerlich einen Schritt zurücktreten und uns bewusst dorthin stellen, wo Glauben, Sanftmut und Ehrfurcht vor Gott spürbar sind. Zugleich öffnet uns diese Sicht die Augen für die kostbare Gabe von Menschen, deren Geist uns gut tut, schlichte Treue, ehrliche Buße, stille Fürbitte, nüchterne Liebe zur Wahrheit, all das sind Speisen, mit denen Gott sein Volk nährt. Wer sich von solchen Beziehungen prägen lässt, erlebt, wie Heiligkeit nicht zur Anstrengung, sondern zum Schutzraum wird, in dem das Herz zur Ruhe kommt und Christus Gestalt gewinnt. Milch, die nährt, nicht tötet, der Umgang mit jungen Gläubigen. Mitten in den Speisegeboten steht ein Satz, der wie ein Fremdkörper wirkt, du sollst ein Zicklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Ausgerechnet die Flüssigkeit, die das Junge am Leben erhält, soll nicht zum Medium seines Todes werden. In dieser Spannung berührt der Text eine tiefe geistliche Wirklichkeit. Milch ist im Neuen Testament das Bild für die einfache, lebensspendende Nahrung des Wortes Gottes, die junge Christen für ihr Wachstum brauchen, und sehnt euch wie neugeborene Kinder nach der unarglistigen Milch des Wortes, damit ihr durch sie wachst zur Errettung. Auch der Hebräerbrief unterscheidet Milch von fester Speise und macht deutlich, dass Gott die Schwachheit geistlich Unreifer kennt und ihnen angemessene Nahrung zugedacht hat. Das Kochen hingegen steht im Bild für Überhitzung, Druck, das Zerstören von Lebensstrukturen. Ein Zicklein in Milch zu kochen, heißt, das, was eigentlich nähren soll, wird in ein Mittel der Tötung verwandelt. Übertragen auf den Umgang mit jungen Gläubigen heißt das Wort Gottes, das sie schützen und stärken soll, kann durch unsere Art des Umgangs zur Quelle von Angst, Verdammnis und innerem Rückzug werden. Wo Bibelverse vor allem als Keule verwendet werden, um zu beweisen, zu kontrollieren, zu beschämen, wird Milch zu einer kochenden Flüssigkeit, die Leben nicht wachsen lässt, sondern es zum Erliegen bringt. Muttermilch dient der Ernährung, das Kochen eines Zickleins in ihr ist hingegen gleichbedeutend mit dessen Tötung. Die in Vers 21b erwähnte Milch steht symbolisch für die Milch des Wortes Gottes, mit der neue Gläubige genährt werden. Dass ein Zicklein nicht in der Muttermilch gekocht werden darf, veranschaulicht, dass die Milch des Wortes Gottes nicht dazu verwendet werden darf, neue Gläubige in Christus zu töten. Im Dienst an geistlich jungen Menschen legt Gott deshalb großen Wert auf den Ton, den Rhythmus und das Maß unserer Weitergabe. Paulus schreibt den Korinthern, ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Der Apostel, reich an Offenbarung, hält bewusst zurück, er passt sich der Tragfähigkeit seiner Hörer an, damit sie nicht unter der Last der Wahrheit zerbrechen, sondern in ihr aufwachsen. Darin spiegelt sich das Herz des guten Hirten, der seine Lämmer auf dem Arm trägt und die säugenden Mutterschafe sorgsam leitet. Wenn das Verbot, das Zicklein in der Milch der Mutter zu kochen, unsere Herzen erreicht, erhält der Umgang mit geistlichen Kindern eine zarte Farbe. Gott vertraut ihnen seine Worte an, aber durch unsere Hände. Er möchte, dass Ermahnungen eingebettet sind in Annahme, dass Wahrheit mit Geduld verbunden ist, dass Korrektur von Hoffnung getragen wird. Wo die Milch des Wortes mit Sanftmut gereicht wird, wird keiner verkocht, sondern jeder darf in seinem Tempo aufstehen und wachsen. Das ermutigt auch diejenigen, die sich im Umgang mit Unsicheren und Suchenden oft unbeholfen fühlen, nicht die Fülle unseres Wissens trägt, sondern der Geist, indem wir das Wenige weitergeben, das wir verstanden haben. In diesem Geist macht Gott selbst aus unserer begrenzten Milch eine Lebensquelle, die nicht tötet, sondern zum reifen Glauben hinführt. Auch auf der anderen Seite, der des jungen Gläubigen, liegt in diesem Bild ein Trost. Wer gerade erst begonnen hat, der Stimme Gottes zu vertrauen, stößt nicht selten auf harte Urteile, strenge Maßstäbe oder ungeduldige Forderungen. Die Zusage hinter 5. Mose 14 ist, so handelt nicht das Herz Gottes. Seine Milch ist unarglistig, wie Petrus schreibt, sie enthält keine versteckte Agenda, keinen doppelten Boden. Wenn Worte, die sich auf die Bibel berufen, vor allem Furcht erzeugen und das Vertrauen zu Gott zerschneiden, widersprechen sie dem Wesen der Milch, die Gott gibt. In dieser Sicht darf jeder, der sich schwach und tastend im Glauben erlebt, innerlich aufatmen. Christus selbst ist darüber wach, dass das Junge nicht in der Milch gekocht wird. Er kennt die sensiblen Zonen deiner Seele und die Punkte, an denen du beinahe wieder umgekehrt wärst. Und gerade dort lässt er sein Wort nicht als kochenden Druck auf dich fallen, sondern als Nahrung, die tragen, aufrichten und heilen soll. Wer so genährt wird, wird mit der Zeit selbst fähig, anderen die gleiche Art von Milch weiterzugeben, frei von Härte, durchzogen von Gnade. So wächst eine Kultur, in der Gottes Wort nicht tötet, sondern viele leise Leben zur Reife führt. Ihr dürft keinerlei Aß essen. Dem Fremden, der in deinen Toren wohnt, magst du es geben, dass er es isst, oder du magst es einem Ausländer verkaufen, denn ein heiliges Volk bist du dem Herrn, deinem Gott. Du sollst ein Zicklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Und sehnt euch wie neugeborene Kinder nach der unarglistigen Milch des Wortes, damit ihr durch sie wachst zur Errettung. Für das Gemeindeleben bedeutet dies, Lehre und Seelsorge stehen immer im Dienst des Lebens. Es geht nicht darum, möglichst schnell Leistung hervorzubringen, sondern darum, dass das Vertrauen zu Christus Wurzeln schlägt. Wer andere an die Hand nimmt, darf lernen, Fragen auszuhalten, Rückschritte zu ertragen und einfache Wahrheiten so zu teilen, dass sie verständlich und tröstlich sind. Gerade in einer Zeit, in der religiöser Druck viele erschöpft oder auf Distanz treibt, wird ein milder, geduldiger Umgang mit geistlich Jungen zu einem starken Zeugnis. Wo Raum ist, Fehler zu machen und doch willkommen zu bleiben, wo das Wort Gottes klar und zugleich warm klingt, entsteht ein Klima, in dem Menschen nicht verkocht werden, sondern in der Nähe des Herrn wachsen können. Barmherzigkeit im Alltag, Zehnter, Erlass und offene Hand. Die Ordnungen über Zehnten und Schuldenerlass in 5. Mose 14 bis 15 zeichnen ein erstaunlich konkretes Bild davon, wie Gottes Gerechtigkeit und Barmherzigkeit im Alltag Gestalt annehmen. Der zusätzliche Zehnt im dritten Jahr sollte nicht in Tempelmagazinen verschwinden, sondern in deinen Toren niedergelegt werden. Am Ende von 3 Jahren sollst du den ganzen Zehnten deines Ertrages von jenem Jahr aussondern und ihn in deinen Toren niederlegen. Das bedeutet, dort, wo das Leben geschieht, an den Stadttoren, auf den Plätzen, in den Nachbarschaften, sollte sichtbar werden, dass in Israels Mitte keiner übersehen wird. Wenn du den ganzen Zehnten deines Ertrages im dritten Jahr, dem Jahr des Zehnten, vollständig entrichtet hast und ihn dem Leviten, dem Fremden, der Waise und der Witwe gegeben hast, damit sie in deinen Toren essen und sich sättigen, dann darf Israel vor Gott bekennen, seinen Auftrag erfüllt zu haben. Die Fülle des guten Landes sollte nicht zur privaten Sicherheit werden, sondern zum gemeinsamen Tisch für diejenigen, die keine eigene Absicherung hatten. Alle 3 Jahre sollten sie in ihren Toren einen zusätzlichen Zehnten als Überschuss zurücklegen, um die Fülle der reichen Erträge des guten Landes zu zeigen. Bemerkenswert ist, wie das Gesetz die Versorgung der Schwachen mit dem Segen Gottes für die Gehorsamen verknüpft. Wer den Zehnten so gebraucht, darf beten, blicke herab von deiner heiligen Wohnung vom Himmel und segne dein Volk Israel und das Land, das du uns gegeben. Geben ist hier kein wirtschaftlicher Verlust, sondern ein Akt des Vertrauens. Der, der das Land geschenkt hat, wird auch die, die davon austeilen, nicht leer ausgehen lassen. In dieselbe Richtung zielt die Ordnung des Schuldenerlasses. Am Ende von 7 Jahren sollst du einen Schulderlass halten. Schulden sollten nicht zu einer Kette werden, die Familien über Generationen hinweg bindet. Gott stellt dem eine Grenze, weil er nicht will, dass Armut zur unveränderlichen Schicksalsmacht wird. So heißt es, damit nur ja kein Armer unter dir ist. Denn der Herr wird dich reichlich segnen in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt. In die Herzen der Gläubigen schaut der Text dabei sehr nüchtern. Er weiß um den inneren Widerstand, großzügig zu bleiben, wenn das Erlassjahr nahe ist, hüte dich, dass in deinem Herzen nicht der boshafte Gedanke entsteht, das 7. Jahr, das Erlassjahr, ist nahe. Gott nennt diesen kalkulierenden Blick böse, weil er das eigene Risiko über das Wohl des Bruders und über die Treue Gottes stellt. Dem stellt er eine großartige Verheißung entgegen, willig sollst du ihm geben, und dein Herz soll nicht böse sein, wenn du ihm gibst. Denn wegen dieser Sache wird der Herr, dein Gott, dich segnen in all deinem Tun und in allem Geschäft deiner Hand. Gebende, offene Hände werden nicht ärmer, sondern werden hineingenommen in den Fluss göttlicher Versorgung. Und zugleich bleibt der Realismus, denn der Arme wird nicht aus dem Land verschwinden. Darum befehle ich dir, deinem Bruder, deinem Elenden und deinem Armen in deinem Land, sollst du deine Hand weit öffnen. Diese Spannungen, Segen und Armut, Besitz und Erlass, Reichtum und offene Hand, finden im Leben der Gemeinde ihren Widerhall. Christus bringt kein System, in dem alle Unterschiede nivelliert werden, aber er schafft eine Kultur, in der kein Bedürftiger allein gelassen bleibt, wenn Ressourcen vorhanden sind. Die frühen Christen lebten etwas von dieser Dynamik, wenn sie alles gemeinsam hatten und keiner Mangel litt, weil die Überfülle der einen den Mangel der anderen ausglich. Hinter all dem steht dieselbe Überzeugung wie in 5. Mose, Gott selbst ist der eigentliche Versorger seines Volkes. Menschen dürfen geben, erlassen, teilen, ohne die letzte Sicherheit zu verlieren, weil ihre Sicherheit nicht in dem liegt, was sie festhalten, sondern in dem, der sie beruft. So wird die heilige Ordnung des Gesetzes auf einmal sehr nah, wo wir lernen, nicht am Letzten zu hängen, wo wir kleinen Schulden, alten Kränkungen oder materiellen Forderungen nicht die Macht geben, Beziehungen zu beherrschen, entsteht ein Raum der Freiheit. Und mitten in der Erfahrung, dass Armut nicht aus dem Land verschwinden wird, klingt die Verheißung Gottes leise, aber verlässlich, er sieht die offene Hand, er kennt den inneren Kampf und er weiß Wege, seinen Segen in alles Geschäft deiner Hand hineinzulegen. Wer diesen Weg geht, erlebt, wie Barmherzigkeit nicht zur Last, sondern zur Freude wird und wie im Geben die Nähe zu dem spürbar wird, der für uns alles gegeben hat. Am Ende von 3 Jahren sollst du den ganzen Zehnten deines Ertrages von jenem Jahr aussondern und ihn in deinen Toren niederlegen. Wenn du den ganzen Zehnten deines Ertrages im 3. Jahr, dem Jahr des 10., vollständig entrichtet hast und ihn dem Leviten, dem Fremden, der Waise und der Witwe gegeben hast, damit sie in deinen Toren essen und sich sättigen. Übertragen auf unser Leben heute richten diese Ordnungen unseren Blick neu aus. Besitz, Einkommen, berufliche Möglichkeiten und soziale Netze erscheinen nicht mehr nur als Ergebnis eigener Anstrengung, sondern als anvertraute Mittel, durch die Gottes Fürsorge sichtbar werden möchte. In einer Kultur, die stark von Absicherung und Leistungsdenken geprägt ist, wirkt es befreiend, wenn finanzielle und emotionale Schuldscheine nicht das letzte Wort behalten müssen. Wer lernt, zur rechten Zeit loszulassen, zu erlassen und zu teilen, stellt sich unter die Verheißung, dass Gott selbst die Lücke kennt, die dadurch entsteht. Oft ist es gerade in solchen Momenten, dass seine Treue neu erfahrbar wird, nicht immer spektakulär, aber spürbar in einem Frieden, der nicht vom Kontostand abhängt, und in der Freude, ein kleines Stück seiner Barmherzigkeit weitergegeben zu haben. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns durch dein Wort zeigst, wie sehr es dich bewegt, womit wir uns innerlich nähern und wie wir mit den Schwachen umgehen. Reinige unsere Herzen, damit wir in unseren Beziehungen unterscheiden können, was uns zu dir hinzieht und was uns von dir wegführt, und fülle uns mit deiner Liebe, die nicht verurteilt, sondern aufbaut. Lehre uns, dein lebendiges Wort als milde, stärkende Milch weiterzugeben, damit junge Gläubige in dir Wurzeln schlagen und nicht durch Härte entmutigt werden. Öffne unsere Hände und Herzen für alle Bedürftigen in deiner Gemeinde, damit niemand übersehen wird und deine Großzügigkeit in unserer Mitte sichtbar wird. In allem wollen wir dir vertrauen, dass du, der Geber aller guten Gaben, uns segnest und durch uns viele segnest. Amen.